Morning Energy von Hamburg, der Podcast über Projekte, Menschen, Meinung zur Energiewende vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg.
Herzlich willkommen zur 14. Folge des Podcasts New Energy from Hamburg. Wir begrüßen heute ganz herzlich Iris Stempfle. Sie ist Referentin bei der Offshore Wind Conference, die wir als Cluster und DNV gemeinsam Ende März veranstalten. Frau Stempfle ist seit ungefähr einem Jahr Managing Director bei Iberdrola, einem großen Offshore-Projektentwickler, war vorher bei Fred Olsen 5 Jahre, also auch schon in der Offshore-Industrie tätig. Aber Überraschung, ist nicht Ingenieurin, sondern wie sie mir im Vorgespräch verriet, eine Geisteswissenschaftlerin, die tatsächlich mit einem Magister in BWL, Politik und Skandinavistik in die Erneuerbarenbranche kam. Kleine, wie soll man sagen, Parallele zu mir. Ich bin ja auch Geisteswissenschaftlerin. Das wäre meine erste Frage, Frau Stempfle, nach meinem Willkommen. Wie sind Sie überhaupt in die Branche gekommen? Wie kam es zu diesem vielleicht etwas interessanten Move in Ihrem beruflichen Leben?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einführung, Frau Dose, und natürlich für die Einladung zu der Veranstaltung. Ja, ich würde sagen, die intrinsische Motivation hat mich dazu gebracht und glückliche Fügung, die man im Leben an der einen oder anderen Stelle immer mal ganz gut gebrauchen kann. Ich hatte eine Professorin, die meine Magisterarbeit zum Thema erneuerbaren Energien sehr gefördert hat und die letztendlich der Einstieg auch waren im Jahr 2006 in die erneuerbaren Energien.
Spannend. Und worüber haben Sie damals geschrieben? Das war wahrscheinlich denn im Bereich BWL, oder?
Ja, genau. Es ging um die Förderung der erneuerbaren Energien in harmonisierten Märkten. Und damals wurde ganz stark ein harmonisiertes Modell zwischen Norwegen und Schweden diskutiert. Und da bin ich in die Länder gefahren und habe verschiedene Akteure der Branche interviewt und daraus meine Magisterarbeit gemacht.
Spannend. Da können wir vielleicht noch ein anderes Mal drüber sprechen. 2006 ist ja schon sehr, sehr lange her. Das war ja auch lange, bevor Offshore, sag ich mal, in Deutschland seinen Durchbruch hatte. Also das finde ich schon mal sehr bewundernswert und offenbar ja auch eine Mentorin, die sie gepusht hat, überhaupt in diese Branche zu gehen. Auch interessant. Was ist im Moment gerade bei Iberdrola sozusagen auf der Agenda? Welche Offshore-Projekte setzen Sie um?
Ja, also Iberdrola ist ja einer der Pioniere im Bereich erneuerbare Energien. Wir haben auch schon sehr, sehr früh auf Dekarbonisierung gesetzt. Schon seit dem Jahr 2001 stellen wir unsere Erzeugung um und haben inzwischen 38 Gigawatt erneuerbare Energien installiert weltweit. Wir sind ja mit der Firma Scottish Power in UK sehr groß und auch Avangrid gehört zu uns in den USA. Wir sind also weltweit tätig, gehören im Bereich der erneuerbaren Energien zu einem der größten Player. Im Bereich Offshore Wind haben wir aktuell mehrere Projekte im Bau. Also das ist in den USA Vineyard Wind und Park City Wind. In Frankreich Saint-Brieuc, das geht ab und zu mal durch die Presse. Und auch Baltic Eagle in Deutschland, wir sind ja bisher noch Ostsee-Player sozusagen. Genau, das sind so die naheliegenden Projekte, die bis 2025 in Betrieb gehen und bis zum Jahr 2027 haben wir auch noch weitere Projekte in den USA, in England mit East Anglia Hub und dann das letzte Projekt Windanker in Deutschland auch nochmal in der Ostsee.
Okay, das heißt, Sie sind schwer beschäftigt, würde ich sagen, wenn man sich all diese Märkte betrachtet. Wo sehen Sie das meiste Potenzial im Moment, in welchem Land oder in welchem Markt und warum?
Alle Länder sind sehr interessant und da komme ich eigentlich auch gleich zum nächsten Problem. Wir müssen als der deutsche Markt wirklich uns behaupten im weltweiten Wettbewerb. USA wird garantiert ganz groß nachziehen, Asien auch, es ist ja alles bekannt. In Großbritannien wird wahnsinnig viel entwickelt und auch große Projektgrößen von 1,4 und mehr Mega oder Gigawatt. Und wir entwickeln in der Ostsee 308 Megawatt. Also das ist tatsächlich dann im internationalen Wettbewerb schwierig, da die Wertschöpfungskette oder Lieferkette auch entsprechend bereitzuhalten.
Das ist ja auch ein Thema, was wir häufig auf der Hamburg Offshore Wind Conference besprochen haben. Also dass Deutschland wie kann man das vielleicht ausdrücken, als ehemaliger First Mover so ein bisschen durchgereicht worden ist in den letzten Jahren, weil man ja offenbar auch aufgrund von Ausschreibungen oder vielleicht auch von regulatorischen Problemen da einfach den Anschluss verpasst hat und auch politisch vielleicht nicht so die Rückendeckung vorhanden war. Das hat sich ja massiv geändert. Wir haben seit Dezember eine neue Bundesregierung, die sehr ambitioniert gestartet ist. Koalitionsvertrag mit mehr Fortschrittwagen überschrieben und ja auch massiv die Ausbauziele auch im Bereich Offshore, erhöht hat. Wie schätzen Sie das ein? Also sind das hohle Phrasen und vor allen Dingen, wie einfach oder vermutlich eher problematisch ist es, jetzt plötzlich diese hohen Ziele dann zu erreichen und umzusetzen? Das kann man ja auch nicht mit einem Fingerschnippen machen.
Das ist richtig. Allerdings ist die Zielsetzung an sich großartig. Also was anderes oder was Besseres hätte der Branche ja gar nicht passieren können. Ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass nur mit so ambitionierten Zielen tatsächlich auch was bewegt werden kann. Und wie immer steckt der Teufel im Detail. Da ist noch ganz viel zu bearbeiten. Ich gehe davon aus und bin überzeugt, dass die Regierung einen relativ guten Plan hat, was sie anpacken muss in den kommenden Monaten und Jahren. Wir wollen auch unseren Beitrag dazu leisten. Jetzt haben wir das aktuelle Geschehen in der Ukraine. Das macht natürlich das Projektgeschäft noch zusätzlich ein bisschen schwieriger. Wir sehen Bottlenecks überall, auch auf Seiten der Übertragungsnetzbetreiber, aber natürlich auch bei uns. Aber wir müssen das gemeinsam bewältigen, ansonsten werden wir es nicht hinkriegen. Und das ist natürlich unsere Verantwortung, die wir haben und die wir gerne annehmen.
Und Sie sprachen jetzt gerade die Ukraine schon an, den Krieg, der da ungefähr vor 2 Wochen ausgebrochen ist. Wie schätzen Sie das ein? Also es wird ja in unsere Branche sehr viel Bewegung kommen dadurch. Es sind ja auch Dinge, ich will jetzt nicht sagen, in Frage gestellt worden, aber plötzlich einfach wieder auf dem Tisch. Sowas wie Kohleausstieg und so weiter. Einige, wie soll man sagen, sehen sich schon wieder nach den Atomkraftwerken. Also wie schätzen Sie das ein? Es ist einfach im Moment eine sehr, sehr unruhige Lage oder womit muss man da vielleicht rechnen, mit welchen Szenarien?
Ja, also zunächst mal glaube ich eher, dass es uns noch einen zusätzlichen Push gibt. Natürlich, wenn wir kurzfristig möglicherweise die Kohlekraftwerke länger am Netz haben, aber ich glaube nicht, dass das nachhaltig ist und tatsächlich die Energiewende und den Einsatz, den wir da alle leisten müssen, gefährdet. Also das kann ich im Moment nicht erkennen. Ich bin ganz froh, dass die Atomkraft nicht wieder reaktiviert wird. Meine Hoffnung ist es auch, dass die Regierung alles dafür tut, die Augen zuzumachen und voll durchzustarten, anstatt wieder einen Schritt nach hinten zu gehen. Aber ja, das ist ein komplexes Thema und ich bin davon überzeugt, dass die eigentlich das ganz gut abschätzen können, was kurzfristig nötig ist und was wir eben dann mittelfristig stemmen können. Und da muss nochmal eine Schippe obendrauf gelegt werden jetzt.
Das denke ich, sehen bei uns auch viele so in der Branche oder auch bei uns im Netzwerk. Sie wissen ja, oder vielleicht auch noch nicht, dass wir seit letztem Jahr auch bei uns das Thema Wasserstoff sehr stark spielen. Das ist ein neues Segment, was wir aufbauen, also hier in der Geschäftsstelle mit mehreren Kollegen, aber auch eben durch viele neue Mitgliedsunternehmen. Welche Rolle spielt das Thema für Sie bei Iberdrola? Also sozusagen die Erzeugung von Wasserstoff im Rahmen von Offshore-Projekten oder was ist da so auf der Agenda bei Ihnen?
Ja, also bisher haben wir in Spanien Elektrolyseure onshore gebaut in Verbindung mit Onshore-Wind- und PV-Anlagen. Das ist auch unser favorisiertes Geschäftsmodell. Die Wasserstofferzeugung offshore sehen wir als Ergänzung zur Offshore-Wind- oder Offshore-Stromerzeugung. Und das ist tatsächlich auch eins unserer Anliegen, dass das gerade vor dem Hintergrund der Flächenknappheit, dass es nur zusätzlich passieren kann und dass, wenn es geht, auf jeden Fall nicht die Stromerzeugung auf Kosten der Wasserstofferzeugung reduziert werden sollte.
Das heißt, also Sie fokussieren sich mehr auf den Onshore-Bereich, was Wasserstoff betrifft. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, worin auch die Komplexität liegt? Also ich glaube, das ist jetzt nicht jedem Zuhörer oder Zuhörerin bewusst, also wie dann im Rahmen von einem Offshore-Park oder eben auch Onshore-Park das genau produziert wird. Also einfach mal ganz praktisch, wie läuft das ab?
Naja, es gibt im Grunde genommen 2 unterschiedliche Versionen. Man kann den Elektrolyseur an die einzelnen Windturbinen koppeln. Die sogenannte dezentrale Lösung, Oder man macht einfach eine Plattform innerhalb des Windparks, der dann mit Stromkabel mit der Plattform verbunden ist und baut dann auf die Plattform die entsprechende Elektrolyseurkapazität. Im Moment sieht das Gesetz oder die Verordnung ja vor, dass dann der Wasserstoff per Pipeline oder per Schiff abgeführt werden soll oder abtransportiert werden soll. Und die ganzen Komponenten müssen dann natürlich auch offshore-tauglich sein. Dann gibt es Salzlauge, die entsorgt werden muss, wie auch immer. Und da gibt es schon so ein paar Schwierigkeiten noch, die näher geklärt werden müssen. Und das ist natürlich auch finanziell eine Herausforderung. Und da ist, glaube ich, die Regierung auch noch dabei, sich die Karten zu legen, wie das am besten gestaltet werden kann. Ob es einen Investitionszuschuss gibt oder OPEX-Funding, da ist noch ein bisschen was offen, was dann auch eine Teilnahme rechtfertigen würde.
Wir haben in der Vergangenheit häufig bei den Hamburg Offshore Wind Conferences auch über das Thema Floating gesprochen. Wie schätzen Sie das ein? Oder gibt es da auch Projekte sozusagen, wo Sie mit Floating operieren? Also ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass das eigentlich ein, ja, wie soll man das sagen, schon ein sehr zukunftsträchtiges Modell sein soll. Was meinen Sie dazu?
Ja, das sehen wir auch so. Also wir sind an einem Pilotprojekt beteiligt. Floating wird auf jeden Fall nicht die festen Fundamente ersetzen, aber es ist eben ein zusätzlicher Markt, der da entsteht und da haben wir schon auch Lust drauf. Das ist aber was außerhalb von Deutschland und deswegen außerhalb meines Aktionsradius sozusagen passiert.
In welchen Ländern sind Sie im Floating-Bereich besonders unterwegs?
Also im Moment in UK, Schottland und in Norwegen.
Wir werden zu der Konferenz natürlich auch, ich sag mal, Abgeordnete einladen, um so ein bisschen die politische Zielgruppe abzuholen, weil es geht ja nicht nur um Technik, sondern vor allen Dingen eben auch um politische Fragestellungen dabei. Wenn Sie einen Wunsch formulieren dürften an Kollegen, was fiele Ihnen als erstes ein? Was ist Ihnen besonders wichtig?
Alles zu tun, damit wir die ambitionierten Ziele erreichen können und dass wir in Deutschland nicht immer versuchen, das Rad neu zu erfinden. Wir haben so viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren, und auch weltweit, ja, die es gilt zusammenzuführen und dann einfach ein gutes System zu stricken, das uns jetzt in der Transformation begleitet und bis irgendwann die erneuerbaren Energien eben zu 100% im Markt integriert sind. Also das wäre meine Forderung. Wir machen es einfach oft sehr kompliziert und das erschwert die Investitionen in Deutschland.
Ja, das stimmt. Deutsche machen gerne vieles kompliziert. Ich würde zum Abschluss noch mal quasi wieder an den Anfang zurückspringen. Ich sagte ja schon, es gibt wenig weibliche Führungskräfte, leider immer noch im Bereich Offshore. Was würden Sie vielleicht jungen Absolventinnen mitgeben, die sich für diese Branche interessieren? Irgendein Tipp oder irgendeine vielleicht persönliche Erfahrung aus Ihrer Karriere bisher?
Naja, der Wille, Dinge zu verändern, beizutragen, trägt mich mein ganzes Leben lang. Dann Neugierde und Wachsamkeit. Und natürlich dann der Austausch mit Menschen und die Unterstützung von Menschen, ihr Letztes rauszuholen sozusagen und eben auch ihren Beitrag zur Veränderung zu leisten.
Ja, das ist ja auch ein bisschen idealistisch motiviert, aber ich glaube, das gehört dazu, wenn man in dieser Branche arbeitet, aber generell, wenn man etwas verändern möchte. Und ich glaube, das ist uns vielleicht auch seit 2 Wochen noch ein bisschen bewusster, wie wichtig das ist, für seine Ideale einzustehen, politisch und überhaupt, wenn ich das an dieser Stelle auch mal sagen darf und da einfach das Forum hier mal nutze. Ich würde mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das Gespräch. Wir freuen uns natürlich auf Ihren Beitrag dann bei der Konferenz in 3 Wochen und hoffen, dass wir Sie dann auch im Rahmen unserer Veranstaltung oder sonstiger Aktivitäten begrüßen dürfen. Wir wünschen viel Erfolg bei Iberdrola, bei der immer noch relativ neuen Position und uns allen natürlich gutes Gelingen bei der Energiewende. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank.
Das war New Energy von Hamburg, der Podcast des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen unter www.eehh.de. Vielen Dank fürs Zuhören.